SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Bauen im Saarland soll einfacher werden. Gute Nachrichten wahrscheinlich für Bauherren, Bauherrinnen und auch Architektenbüros. Dazu hat Bauminister Joost, SPD, heute eine neue Landesbauordnung vorgestellt. Es soll weniger Bürokratie geben, die Genehmigungsverfahren sollen schneller werden und der Klimaschutz soll eine wichtige Rolle beim Bauen spielen. Bei mir im Studio ist SR-Reporter Aaron Klein. Aaron, hallo. Welche Maßnahmen beinhaltet die neue Landesbauordnung konkret?
Naja, im Fokus stehen erstmal Wohngebäude und die Vereinfachung von Baugenehmigungen. Zum einen wird hier die Bearbeitungsfrist leicht verkürzt von 12 auf 10 Wochen und alles, was innerhalb dieser Frist von den Behörden nicht bearbeitet wurde oder wo eben nicht widersprochen wurde, das ist dann erstmal automatisch genehmigt. Zum anderen werden verfahrensfreie Vorhaben erleichtert, bedeutet, für kleinere Baumaßnahmen braucht man dann gar keine Genehmigungen mehr, betrifft zum Beispiel Gartenhäuser, Gewächshäuser, aber auch Balkone oder den Ausbau von einem Dachgeschoss zum Beispiel. Ein Grund hierfür, so hat es die Chefin der obersten Landesbaubehörde Koch-Wagner heute gesagt, im Saarland liegt der Fokus bei Wohnhäusern weniger im Neubau, sondern eher auf dem Umbau im Bestand. Deshalb werden hier auch Regeln für den Anbau, für den Umbau oder für die Aufstockung von Gebäuden gelockert. Noch eine große Änderung bei Wohnhäusern, eine Neuausrichtung des sogenannten Stellplatzrechts. Bisher mussten bei Wohngebäuden bestimmter Größe tatsächlich Parkplätze fürs Auto vorgehalten werden, auf dem Grundstück oder in der Nähe. Das fällt jetzt weg. Ein Grund dafür unter anderem, dann müssen eben nicht mehr so viele Flächen versiegelt werden.
Ich frage für einen Freund, wann soll das denn in Kraft treten? Gerade Gartenhäuser zum Beispiel?
Das tritt in Kraft wahrscheinlich Anfang kommenden Jahres. Das Gesetz ist, die neue Landesbauordnung ist nächste Woche zum ersten Mal im Landtagsplenum und wird dann wahrscheinlich in zweiter Lesung in der ersten Sitzung im kommenden Jahr verabschiedet.
Okay, das ist nicht mehr lang. Also, da wären wir beim nächsten Punkt. Du hast es gerade gesagt, am Ende, der Klimaschutz, auch dem soll Rechnung getragen werden mit der neuen Landesbauordnung. Bauen ist ein Klimakiller, das weiß man. Wie soll das gehen, außer noch mit den versiegelten Flächen für Stellplätze?
Ja, da kommen wir jetzt von den Privathäusern oder Wohnhäusern zu den gewerblichen Neubauten. Wenn hier neu gebaut oder saniert wird, muss in Zukunft eine Solaranlage aufs Dach. Ab einer bestimmten Größe des Dachs muss das Dach dann außerdem PV-ready sein, sprich die Voraussetzungen für den Bau einer Photovoltaikanlage müssen auch geschaffen sein. Und generell für erneuerbare Energienanlagen, also auch zum Beispiel für PV-Anlagen, da gibt es noch weitere Vereinfachungen bei den Genehmigungen und auch ein paar Sonderregelungen. Noch eine Neuerung gibt es beim Brandschutz. Da gab es viel Diskussion im Saarland in den letzten Jahren. Bauminister Joost hat das mal so zusammengefasst. Man kann es da treiben und übertreiben. In Zukunft reicht ein positives Gutachten, das dann nicht mehr von der Behörde nochmal genehmigt werden muss.
Warum wurde eine neue Landesbauordnung jetzt nötig? Man hat es gerade schon anklingen hören, zum Beispiel Brandschutz.
Naja, ein großer Grund. Die aktuelle Bauordnung ist ziemlich genau 20 Jahre alt und seitdem wurde daran immer wieder rumgedoktert. Ein Bürokratiemonster wurde da mehr oder weniger erschaffen, wenn man das so sagen kann. Da wurde jetzt quasi mal grundlegend aufgeräumt. Es gibt jetzt schlankere Verfahren und gleichzeitig wird eben Wert auf Klimaschutz gelegt. Und wie gesagt, ich habe schon angesprochen, die neue Landesbauordnung könnte schon Anfang kommenden Jahres in Kraft treten.
Weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungsverfahren. Die saarländische Bauordnung soll abgespeckt werden. Aaron Klein hat uns frisch berichtet aus der Landespressekonferenz. Da hat Bauminister Joost das Vorhaben vorgestellt. Und wir sprechen gleich darüber, was es denn wirklich bringt in der Praxis hier mit der Arbeit, mit dem Arbeitgeberverband der Bauwirtschaft in der Region am Nachmittag auf SR3. Das Um- und Anbauen im Saarland soll erleichtert werden. Wir haben gerade drüber gesprochen hier auf SR3 in der Region am Nachmittag. Das sind die Vorhaben, die Bauminister Reinhold Joost von der SPD heute Nachmittag angekündigt hat. Baugenehmigungen sollen schneller bearbeitet und Pflichten gelockert werden, unter anderem. Christian Ulrich ist der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes der Bauwirtschaft im Saarland. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob das eine gute Nachricht für den Verband und für die Hausbesitzer ist.
Also wir denken schon, die saarländische Bauwirtschaft begrüßt die neue Landesbauordnung. Es hat viele interessante Aspekte drin. Es kann schneller gebaut werden, bessere Genehmigungsverfahren. Die Leute müssen auch nicht mehr so lange auf die Genehmigung warten. Also wir erhoffen uns da einen gewissen Schub auch fürs Bauen im Saarland und vor allen Dingen auch eine Kostenersparnis für die Verbraucherinnen und Verbraucher und generell eine Förderung des Bauens in unserem Land.
Also das spricht, das tat Not jetzt in Ihren Augen, dass Bauen erleichtert wird und Sie erhoffen sich da ja wahrscheinlich dann auch mehr Aufträge vermutlich.
Ja, es ist auch bitter notwendig. Im Saarland sind die Baugenehmigungen in den letzten Monaten richtig abgesackt, teilweise um 50% im Monat. Hat viele Gründe. Baupreise sind gestiegen aufgrund des Ukraine-Kriegs. Wir haben höhere Baufinanzierungskosten. Die Verbraucher sind auch verunsichert wegen der Förderprogramme, die teilweise mal bestehen, teilweise wieder aufgehoben wurden. Teilweise gibt es keine Mittel für diese Förderprogramme. Also daher ist der Wohnungsbau im Saarland fast zum Erliegen gekommen. Und daher ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um hier etwas zu tun.
Inwiefern sind denn Interessen der Bauwirtschaft berücksichtigt worden? Förderprogramme zum Beispiel, das spielt da ja nicht mit rein.
Nee, das spielt da nicht mit drin, aber Beschleunigung von Verfahren ist für uns ein wesentliches Thema. Wir haben teilweise Kommunen im Saarland, wo man wirklich monatelang auf eine Baugenehmigung wartet. Bei manchen geht es auch ein bisschen schneller. Und nach den neuen Regelungen hoffen wir, dass die Kommunen schneller ins Arbeiten kommen und schneller auch die Baugenehmigung erlassen.
Pflichten sollen auch gelockert werden. Was könnte sich dahinter verbergen? Es ist ja zum Beispiel oft die Rede von Behinderungen letztlich durch Brandschutzmaßnahmen die Rede. Ich weiß jetzt nicht, ob das so stark den privaten Bereich betrifft, aber haben Sie da was eingereicht, was in die neue Landesbauordnung einfließen sollte?
Ja, das ist, sage ich mal, eher bei Objektbau oder gewerblichen Bauten ein großes Thema, der Brandschutz. Da gibt es dann einige Gutachter und der eine sagt Hü und der andere sagt Hott. Das soll tatsächlich auch hier verbessert werden, vom Sechs-Augen- zum Vier-Augen-Prinzip. Das kann auch zur Beschleunigung beitragen, ist aber für den Verbraucher, für den Privatperson jetzt eher weniger relevant.
Gewerbliche Neubauten müssen in Zukunft über Solaranlagen verfügen. Auch das steht in der neuen Landesbauordnung. Begrüßen Sie das?
Grundsätzlich ist das gut. Das ist gut fürs Klima. Es ist auch gut, sag ich mal, für die Nachhaltigkeit. Das Problem ist die Umsetzung, weil diese Solarpflicht, die erstreckt sich ja noch weiter. Es geht ja auch darum, dass wenn auch bei Wohngebäuden grundlegende Sanierungen am Dach gemacht werden sollen, diese Dächer sozusagen PV-ready, also fertig für eine PV-Anlage gemacht werden müssen. Und es setzt natürlich voraus, dass man das statisch prüft, ob und inwieweit das funktioniert. Und viele ältere Gebäude oder auch alte Hallen, die geben das statisch gar nicht her. Also da ist auch noch ein bisschen unklar, wer das prüft, wer verantwortlich ist und wer auch im Endeffekt dann für die Statik dann aufkommt, die dann erstellt werden muss.
Das könnte also sein, tatsächlich, dass damit dann schon wieder eine neue Auflage geschaffen worden ist, die das Bauen nicht einfacher macht.
Das kann eventuell sein, aber da müssen wir noch prüfen, wie das in der Praxis zu handhaben ist.
Weniger Bürokratie, zumindest in Teilen, haben wir gehört. Schnellere Genehmigungen, das sind Eckpunkte der neuen Landesbauordnung, die Reinhold Joos, Bauminister, heute vorgestellt hat. Ich habe mit Christian Ulrich, dem Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes der Bauwirtschaft im Saarland, darüber gesprochen. Vorsorgeuntersuchungen gehören für Frauen meist zur jährlichen Routine, zum Beispiel bei der Frauenärztin. Warum ist das bei Männern nicht auch so? Im Saarland nehmen Männer immer noch deutlich zu selten ihre Termine zur Gesundheitsvorsorge wahr. Auch bundesweit ist das so. Darauf wird im Movember, dem Monat für Männergesundheit, aufmerksam gemacht. Und ich spreche jetzt mit Michael Kulas, dem Sprecher des Saarländischen Hausärzteverbandes. Ja, Herr Kulas, die Zahlen sind zwar ein bisschen besser geworden, aber die Tatsache bleibt, Männer gehen seltener als Frauen zur Vorsorge. Warum ist das in Ihren Augen so?
Gut, das Problem liegt, denke ich, ein Stück weit in der Art und Weise der Männer, mit sich selber umzugehen und mit der Art und Weise zusammen, wie Männer Krankheiten erleben. Einer der Hauptgründe ist, Krankheit bedeutet immer eine gewisse Schwäche. Und dieses Problem, Schwäche zu zeigen, haben extrem viele Männer. Und wenn ich zu einer Vorsorgeuntersuchung gehe, egal welche, wir haben ja unterschiedliche Vorsorgeuntersuchungen, die wir auch Männern anbieten, ab dem 35. Lebensjahr, ist es so, dass bei einer solchen Vorsorgeuntersuchung auch Befunde herauskommen können, die dafür sorgen, dass man sich mehr oder weniger mit seiner Lebensführung ein Stück weit umstellen muss, und das wird als zweiter Grund oft nicht gerne gemacht.
Wie kann man das ändern? Fängt das vielleicht schon bei den Jugendlichen an, dass die Eltern mit den Kindern ja vielleicht zum Urologen gehen sollten, zum Beispiel mit jungen männlichen Erwachsenen, wie es ja dann oft auch bei Frauen so ist?
Ich glaube eher, dass es etwas sein muss, was mit Gesundheitserziehung zu tun hat. Aber Gesundheitsbewusstsein fördern ist, denke ich, eine fast ja gesellschaftliche Aufgabe. Und die gehört eben auch ein Stück weit an die Schulen. Die gehört natürlich auch in die Familien. Aber das ist ein ganz anderer Ansatz.
Wir haben jetzt gerade die Zahlen bekommen, dass also zum Beispiel die Früherkennung für Prostatakrebs jetzt gut 8% mehr Männer wahrnehmen als im Vergleich zum letzten Jahr. Aber es ist immer noch nur jeder fünfte Mann, der das macht. Dabei kann man sich ja vorstellen, ja, Krebs, das wissen wir alle, das sollte möglichst früh erkannt werden. Darmkrebs sowieso auch ein Thema. Ja, und gleichzeitig scheint das Bewusstsein dafür da ja weniger vorhanden zu sein. Also da sind wir eigentlich noch mal am Anfang. Wie kann man da Männer stärker sensibilisieren noch?
Ja gut, also es geht im Grunde genommen wirklich um Aufklärung. Um Aufklärung darüber, was ist Darmkrebs, was ist Prostatakrebs, was kann ich dafür tun, dass, wenn ich daran erkranke, mich das nicht ganz aus der Bahn schlägt. Wenn man weiß, und man wundert sich sehr, wenn man mit Männern spricht, was für Überlegungen in den Köpfen vorgehen, die mit vollkommen irrationalen Überlegungen und mit vollkommen irrationalen Gedanken behaftet sind.
Nämlich zum Beispiel, Sie hören das dann ja wahrscheinlich in Ihrer Praxis?
Ja, die größte Sorge bei Männern, wenn sie Prostatakrebs haben, ist, dass sie, wenn Prostatakrebs da ist, einige ihrer Funktionen nicht mehr beherrschen können. Das beginnt bei der Kontrolle über den Urin und geht hin bis zum Leben von Sexualität und zur Fähigkeit, Sexualität auszuüben.
Männer nehmen die Vorsorgeuntersuchungen nicht so häufig wahr, wie sie könnten und wie es Frauen zum Beispiel tun. Der allgemeine Check-up ist ab 35 Jahren möglich, zahlt die Krankenkasse. Vorsorge Prostatakrebs ab 45 Jahren. Also gehen Sie zur Vorsorgeuntersuchung. Der November, der Movember mit M, der gilt eben als Vorsorgemonat für Männer, Gesundheitsmonat, um da mal drauf aufmerksam zu machen, ein paar Leute wach zu rütteln. Ich habe mit Michael Kulas vom Hausärzteverband hier im Saarland gesprochen zu dem Thema. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Memoiren veröffentlicht. Heute Abend wird das Buch der CDU-Politikerin offiziell vorgestellt. Es liegt schon in den Buchhandlungen. Freiheit ist der Titel. Und einer, der die Ex-Bundeskanzlerin lange Zeit begleitet hat und einer ihrer Vertrauten ist, das ist der ehemalige saarländische CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Altmaier. Peter Altmaier war lange Zeit Kanzleramtsminister, dann Wirtschaftsminister im Kabinett Merkel. Ja, Herr Altmaier, Sie haben das Buch schon gelesen. Gab es Überraschungen für Sie?
Also ich bin noch nicht ganz durch, das muss ich sagen. Aber es war insofern keine Überraschung, weil ich ja wusste, dass Angela Merkel den Wunsch hatte, auch über ihre Jahre in Deutschland, im geteilten und im wiedervereinigten Deutschland, ihre Jahre als Bundeskanzlerin Rechenschaft abzulegen. Und zwar so, dass man es lesen und verstehen kann und dass sich jeder Bürger darüber seine Meinung bilden kann.
Wo plaudert sie denn richtig aus dem Nähkästchen, was man so als Normalbürger im Politikbetrieb dann eben nicht mitbekommt?
Ja, die meisten Entscheidungen, also etwa in der Flüchtlingskrise, beim Atomausstieg, bei der Frage, wie die Europäische Union geführt wird, Schuldenkrise, das alles ist ja öffentlich bekannt und hinlänglich kommentiert worden. Und trotzdem ist die Art und Weise, wie Angela Merkel dann auch ihre Entscheidungssituationen schildert, welche Argumente eine Rolle gespielt haben, etwa bei der Frage, ob man die Ukraine hätte zum NATO-Beitritt zulassen sollen oder nicht im Jahre 2008, das ist für viele von uns und für viele, die es lesen werden, sicherlich noch neu, wenn sie nicht direkt dabei waren. Ich hatte das Privileg, dass ich bei vielen Entscheidungen hautnah dabei sein durfte. Und doch war für mich beispielsweise sehr neu und auch sehr spannend zu lesen, wie sie in der damaligen DDR versucht hat, die Balance zu finden zwischen einerseits Ausbildung und Beruf und andererseits sich nicht von diesem Regime vereinnahmen zu lassen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, auch aktuelle Themen werden aufgegriffen oder die sich jetzt wieder als aktuell beweisen vielleicht. Angela Merkel und ihren Regierungen wird ja zurzeit oft vorgeworfen, für viele Probleme, die Deutschland momentan hat, verantwortlich zu sein. Zum Beispiel die Abhängigkeit von russischem Gas, aber auch fehlende Modernisierung. Das Thema Ukraine haben Sie auch gerade angesprochen.
Ja, aber ich meine, das ist ganz normal, dass jeder Politiker, ob es Barack Obama ist oder Emmanuel Macron, Angela Merkel, oder Willy Brandt sich dem der Kritik der Nachwelt stellen muss. Und das tut die Kanzlerin ganz bewusst. Und das Zweite ist, es gibt natürlich meistens für jedes Lob, das man bekommt, auch irgendwo jemand, der einen kritisiert. In der Demokratie sind niemals die Meinungen 100% deckungsgleich. Solange Angela Merkel Bundeskanzlerin war, gab es immer eine Mehrheit in Deutschland dafür, dass wir das Gas aus Russland, das ja weitaus günstiger war als das sogenannte Flüssiggas aus auch durchaus problematischen Ländern in anderen Teilen der Welt, dass dies zum Energiemix dazugehören sollte. Und die Kanzlerin hat auch sehr klar beschrieben, warum es so war, weil wir nämlich wollten, dass die Energiepreise in Deutschland bezahlbar bleiben, weil wir wollten, dass die Industrie nicht aus unserem Land vertrieben wird und dass wir nicht in dem Maße abhängig waren, wie es einige gerne dargestellt haben, können Sie daran sehen, dass wir nach der Sprengung von Nord Stream innerhalb kürzester Zeit umgestellt haben auf neue Bezugsquellen, während es immer noch viele Länder in Europa gibt, Griechenland, die Slowakei und andere, die zu ganz wesentlichen Teilen heute noch abhängig sind von russischem Gas.
Aber eben halt auch zu dem Preis, dass die Industrie jetzt klagt und auch natürlich die Normalverbraucher, dass die Energie teuer ist. Das haben Sie ja dann einfach der Nachfolgeregierung überlassen, muss man ja auch sagen.
Naja, man kann es auch umgekehrt sagen. Hätten wir beispielsweise 2014, als Putin die Krim annektiert hat, im Rahmen der Antworten, die wir gegeben haben, als Europäer und als westliches Bündnis gesagt, wir kaufen kein russisches Gas mehr, dann wäre unsere Energie schon die ganzen Jahre so teuer gewesen, wie sie heute ist, für die chemische Industrie, für all die energieintensiven Unternehmen. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir damals, als wir vor der Frage standen, ich war ja damals Kanzleramtsminister und ich erinnere mich an alle Besprechungen, da war es beispielsweise so, dass die USA überhaupt nicht bereit waren, auf den Import von russischem Öl zu verzichten. Und dieses russische Öl, was die Amerikaner gekauft haben, war um den Faktor 10 oder 20 so teuer und so wertvoll wie das Gas, was wir nach Deutschland zu sehr günstigen Preisen importiert haben. Und trotzdem hat Amerika erst nach dem russischen Krieg gegen die Ukraine dann die Bereitschaft gezeigt, hier etwas zu verändern. Wir haben das dann auch in Deutschland getan. Wir sind unabhängig geworden. Man muss allerdings auch ehrlicherweise zugeben, dass das Herrn Putin bisher nicht davon abgehalten hat, die Ukraine weiterhin jeden Tag anzugreifen. Und die russischen Einheiten rücken langsam, aber unerbittlich in der Ukraine vor. Also, das ist eine Herausforderung für uns alle.
Herr Altmaier, also auch ein Versuch, eventuell das Buch auch noch mal zu erklären, wozu bestimmte Entscheidungen geführt haben, beziehungsweise warum sie damals so getroffen worden sind. In diesem Zusammenhang hat die ehemalige Bundeskanzlerin heute noch mal selbst gesagt, dass eine Modernisierung der Schuldenbremse nötig wäre, die ja unter ihrer Regierung eingeführt worden ist. Ist das jetzt auch noch mal so ein Hinweis? Naja, gut, also es ist auch nicht in Stein gemeißelt, was wir damals gemacht haben.
Naja, also die Schuldenbremse ist eingeführt worden von Bundestag und Bundesrat mit 2/3 Mehrheit.
Ja,
mit den Stimmen der SPD, der CDU, CSU, der FDP und sogar die Grünen haben sich später auf einem Parteitag offiziell anerkannt und sich hinter sie gestellt. Wir haben jetzt eine besondere Situation dadurch, dass wir sehr viel Geld aufgewendet haben für die Unterstützung der Ukraine. Und wir haben durch den russischen Angriff endlich auch die Mehrheiten in Deutschland, die deutschen Verteidigungsausgaben generell auf 2% des Bruttoinlandsproduktes anzuheben, wie wir es in der NATO beschlossen hatten. Das war in der Großen Koalition lange Jahre mit unserem Koalitionspartner von der SPD nicht machbar. So, und diese Mehrausgaben, die wir stemmen müssen, die sollten natürlich nicht zulasten gehen von Zukunftsausgaben, etwa beispielsweise Investitionen in Verkehrsinfrastruktur, in die Deutsche Bahn, damit die Züge pünktlicher ankommen, in dringend notwendige Ausgaben, auf die Bürgerinnen und Bürger warten. Und deshalb hat die Kanzlerin gesagt, sie ist immer noch für die Schuldenbremse, aber bestimmte klar umrissene Ausnahmen, die sollte man diskutieren. Und ich denke, dass die neue Bundesregierung, egal wer sie führt und wer in ihr vertreten ist, diese Initiative ergreifen muss.
Aber zur Wahrheit gehört auch, dass viele Investitionen jetzt nötig sind, weil sie eben wegen der Schuldenbremse in der Zeit Merkel nicht passiert sind, nicht getätigt wurden.
Ja, wir haben in der Zeit von Angela Merkel durchaus sehr viele Investitionen auch wieder gerade in den alten Bundesländern gemacht. Aber richtig an Ihrer Frage ist, dass wir, selbst als wir die schwarze Null geschrieben haben, also keine neuen Schulden gemacht haben, konnten wir 170 Milliarden zwischen 2013 und 2017 mehr ausgeben als ursprünglich erwartet. Aber dieses Geld ist vom Parlament und von den Parteien, ich nehme da keine Partei aus, nicht die CSU, nicht die CDU, nicht die SPD, ausgegeben worden, größtenteils für sogenannte konsumtive Ausgaben, also beispielsweise für gute und sinnvolle Sozialleistungen. Aber die sollen eigentlich nicht über Schulden finanziert werden. Und deshalb war dieses Geld dann nicht für die Infrastruktur da. Das heißt, wenn man also eine Ausnahme macht, dann sollte man wirklich darauf drängen, dass mit neuen Schulden nur Dinge bezahlt werden, von denen die jungen Menschen, die heute jungen Menschen, auch in 10 oder 20 Jahren noch etwas haben.
Vielen Dank. Peter Altmaier, der ehemalige Kanzleramtsminister von Angela Merkel, Wirtschaftsminister gewesen, zu dem heute erscheinenden Buch der ehemaligen Bundeskanzlerin. Freiheit ist der Titel. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Alles Gute, schöne Grüße ins Saarland aus Berlin.